Polen wählen. Und diese Prozesse, die haben doch die SED-Führung in Agonie gestürzt. Und dann würde ich gerne noch mal zur Diskussion stellen, welche Bedeutung die Menschen hatten, die rübergekommen sind. Ich denke, einen, der hier gehockt hat, Erich Löst, Buch über den Verfall von Leipzig, ja. sein Rauswurf. Und der Löst gehörte auch zu denen, die dann die Wahrheit gesagt haben. Und von der Sorte gab es eine ganze Reihe von Schriftstellern und Intellektuellen. Und am Schluss muss ich einfach zitieren, in dem Buch, das ich mit Habermann gemacht habe, 1978, steht der Satz drin, über den ich mich mit der Rowohlt-Redaktion streiten musste. Er denke gar nicht daran, aus der DDR wegzugehen, wo man zugucken kann, wie das Regime jeglichen Kredit verliert und es nur noch weniger Anstöße von außen bedarf, damit das Volk das Politbüro zum Teufel jagte. Das wollte Rowohlt nicht drucken, weil sie gemeint haben, dieser Habermann da isoliert, er sieht nicht mehr durch. Dieser Satz war 78 gegen den Zeitgeist, aber im Nachhinein, 89.
Naja, war dann ja noch ein paar Jahre. Aber klar. Da müssen wir gar nicht drüber streiten. Wenn man jetzt so vorstellt, wir sind 89 im Mai Kommunalwahlen, das finde ich so gut, wenn man sieht, dass Leute in einem Land, wo die meisten immer, weil sie mussten, stillgehalten haben, sich hinstellen, in Wahllokale gehen und sagen, das wird jetzt öffentlich ausgezählt und damit durchkommen. Ja. Also ich muss sagen, ich war damals noch jung, ich war Student, ich habe da noch nichts begriffen. Ich weiß nicht, wie das hier, da können wir gleich in der Diskussion nochmal drauf eingehen, wie man das so hier aus Bautzen wahrgenommen hat. Ab wann man so gedacht hat, naja, jetzt hat man eine Hoffnung vielleicht. Aber wenn ich jetzt nochmal zum Rundfunk zurückgehe und nein, eine Sache noch. Also ich habe damals das erst gemerkt, wo mich Kommilitonen darüber geredet haben und wo wir angefangen sind, aktuelle Kamera zu gucken im West-Berlin. Ab da war das so, dass wir das auch mitbekommen haben. Das war so im Oktober. Sicher. So Ende September, Anfang Oktober, ich weiß das nicht mehr genau.
Im Oktober, nach dem 9. Oktober.
Und wo die angefangen haben, in der aktuellen Kamera das zu tun, was vorher sie nicht getan haben, nämlich über die Dinge in der DDR zu berichten.
Auch.
Ja, einfach erstmal zu berichten. Erstmal zu sagen, passiert dies und jenes. Das haben sie vorher auch nicht gemacht. Das war ja alles sortiert, selektiert und auf Linie gebracht. Die hatten ja einen Propagandaauftrag. So, Sie haben ja vorher auch schon berichtet. Und Sie, Herr Kramer, hatten ja eine leitende Position in dieser Zeit. Wie reagiert man dann? Sagt man, ja, das wird jetzt interessant und geht frühstücken und macht weiter wie immer? Oder schwenkt man da eine Steuer um und wenn ja, wohin? Also sagt man da, Leute, jetzt müssen wir da anders dran gehen? Und
also ich glaube nicht, dass man da anders herangegangen ist. Vielleicht darf ich noch mal einen Punkt nachtragen. Es gab auch zwischen der SED und uns einen Draht, jener Hermann von Berg. Das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang erwähnen. Bahr und Michael Kohl trafen sich ja immer zu den Verhandlungen in Bonn. Und immer 3-4 Tage vorher kam Hermann von Berg angeflogen, wohnte bei uns und ich brachte ihn dann morgens, bevor ich ins FAZ-Büro ging, bei Bahr im Kanzleramt ab und die haben dann ohne Protokoll verhandelt, was dann ein paar Tage später offiziell mit Delegatia gemacht wurde. Der Berg war jemand, er ist also jetzt in einer schwierigen Phase, aber zu der Zeit war ein Überzeugungstäter. Der wollte auch die Einheit wie ich und manche Aufmachung in der FAZ hat er mir vorher gesagt, erfuhr ich dann auf diesem Wege. Und man bekam damit einfach so einen Einblick, auch bis dahin, dass auch der KGB immer mit dabei von der Partie war. Denn Hermann wohnte bei uns und eines Abends kam der dritte Botschaftssekretär der Russen und klingelte und fragte, ob Hermann da sei. Und der war nun der KGB-Chef der Botschaft, das wusste ich nur wieder aufgrund meiner Drähte, die ich hatte, aber ich hatte keinen Kontakt, aber ich fragte eben, wusste, dass er das war. Und er forderte den Berg auf, mitzukommen, den Abend, und er ging dann unwillig mit ihm mit. Also, dass er bei Bahr war, wusste Brandt, wusste die Sekretärin im Kanzleramt und Bahr, aber, und ich, aber sonst keiner. Und dass er bei uns wohnte, war auch deswegen, weil er mal auch das im Presseamt des Ministerrates der DDR für die Westjournalie zuständig war. Und da kannten ihn viele unserer Kollegen in Bonn. Also wenn der mit dem Flugzeug gekommen wäre und ins Hotel gegangen, hätte man das sofort gemerkt, dass er in Bonn war. Also kam er zu uns. Ich holte ihn ab am Flughafen und brachte ihn dann morgens ins Kanzleramt. Also es gab diesen Draht, er hat nachher auch gesessen, auch meinetwegen, weil er Dinge da verraten hatte oder mir erzählt hatte, die er nicht erzählen durfte. Also diesen Draht gab es und der spielt auch eine Rolle und bis hin eben der KGB, davon bin ich überzeugt, ich kann das aber nicht 100% nachweisen, dass das Spiegelmanifest, was Hermann von Berg geschrieben hatte, Teil 1 und Teil 2, in seinem Haus in Schöneiche bei Berlin, das hat er auch nie bestritten, deswegen wurde er ja auch dann eingesperrt. Aber die Russen waren mit von der Partie, das ist mir 100% eben dieser Eugen wusste, dass er mit Bahr diese Verhandlungen vorher geführt hat, kommt zu mir abends und holt ihn ab und hat mit ihm noch irgendwas zu besprechen gehabt. Also die Dinge waren durchlässiger, als man sich das vorgestellt hat. Also die Russen waren offener, aber auch Polen, ich hatte ja mit allen Kontakt und man bekam, wenn man mit denen regelmäßig sprach und eine, die sich verlassen konnten darauf, dass man auch den richtigen Gebrauch davon machen, hatte man viel erfahren auf diesem Wege. Und insofern, für mich war also in den 80er Jahren, also das war bei Ihnen ja das Gleiche auch klar, dass die Sache irgendwann zu Ende geht mit der DDR.
Ja, aber jetzt nochmal, man merkt, dass das 89, man merkt, dass das heiß wird. Also es ist nicht mehr irgendwie, es passiert was in der DDR, man berichtet, man versucht die Leute so gut wie möglich zu unterrichten, ja, über das, was in ihrem eigenen Land passiert, sondern man merkt, das wird heiß. Wie reagiert man da? Macht man da einfach weiter wie immer oder ändert sich was?
Nein, also wir haben jeden Tag unser Programm gemacht und zwar nach Gesichtspunkten, journalistischen Gesichtspunkten, was interessant war, wurde gebracht und bei uns mit einem besonderen Blickwinkel auf die DDR und das Interesse, was man hatte an Lebensverhältnissen bei uns, aber auch an Dingen, die wir von drüben erfahren haben. Bei mir war das also die Kirche, die evangelische Kirche, weniger Manfred Stolpe, aber sein Vorgänger im Amt da als Präsident der Konsistorialverwaltung Berlin-Brandenburg. Und dann hat man dann Zugang zu den Leuten, die man aus der DDR, die kamen ja alle nach Ostberlin. Also es war durchlässiger, als man sich das gedacht hatte oder vorgestellt hatte.
Als es in den Lehrbüchern steht.
Bitte?
Als es in den Lehrbüchern steht, ja, über die DDR.
Ja,
genau.
Ja, natürlich. Ja, ich wollte nur einen Aspekt noch nachtragen. Der Deutschlandfunk hat ja nicht nur den Menschen da drüben die Revolution eingeredet. Der Deutschlandfunk hat darüber informiert, ja, aber er hat nicht, ich wurde in diesem Gespräch, was ich vorhin erwähnt habe, von den beiden Stasi-Offizieren, da sagte mir eine, was Sie machen im Deutschlandfunk, ist ja Einmischung, ständige Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR. Ich sage, Sie irren sich. Ständige Einmischung in andere innere Angelegenheiten gibt es sowieso nur zwischen ausländischen Staaten. Für uns ist die DDR kein Ausland. Erstens. Aber zweitens, wenn wir über etwas berichten, dann nur, weil wir darüber informieren wollen. Wir wollen nicht, wenn jetzt, als Beispiel habe ich gesagt, wenn wir hören, dass in den Leunerwerken gestreikt wird, dann werden wir darüber berichten. Aber wir werden nicht zum Streik aufrufen. Das ist genau der Unterschied zwischen Einmischung und Information. Kein kalter Krieg im Radio, ja, trotz kalten Kriegs.
Ja, aber man hätte auch sagen können, dass man sagt, okay, das ist an den Berichten